Es ist für mich ein großes Privileg. Das ist tatsächlich wahrscheinlich ein meiner Highlights dieses Jahr, dass ich heute bei euch sein darf. Wissen Sie, das Leben entwickelt sich und ich bin gerade in einem Alter in meinem Leben, wo ich merke, es nützt mir nichts, die ganze Zeit zu versuchen, anders als mein Vater zu sein, denn ich merke immer mehr Sachen in mir, die mich an meinen Vater einfach erinnern. Irgendwie, ich weiß, es gibt diesen Spruch auf Deutsch, der Apfel fällt nicht weit vom Baum. Es gab eine Zeit in der Jugend, wo ich mich darüber definiert habe, wie anders und cooler ich sein kann. Und das Privileg hier zu sein, hängt direkt damit zusammen, dass ich merke immer mehr in meinem Leben, dass wirklich das größte Schatz, was wir als Christen genießen können, ist die Gemeinschaft miteinander und nicht die Abgrenzung zueinander. Es ist wahrscheinlich der Grund, warum das letzte Gebet von Jesus war, bevor es ein Kreuz gibt. Ich bete, Vater, dass sie eins sind, dass sie eins bleiben, wie du und ich eins blieb. Wie jemand mir vor kurzem sagte, anscheinend das einzige Gebet Jesus, was nicht jetzt in Erfüllung gegangen ist. Und ich freue mich, wenn an so einem kleinen offenbaren Region dass sowas anfängt, Realität zu sein. Und deswegen ist es eine große, große, große Freude für mich. Und das zweite Highlight wird in 2 Wochen sein, als Pfarrer Samlal bei uns predigen wird. Da freue ich mich noch schon auf diesem Highlight im Voraus. Du bist der Gott, der für uns sorgt. Es ist mein Thema heute Morgen mit euch, liebe Gemeinde, liebe Freunde. Und es ist ein Thema, was ich heute behandeln werde anhand von einer sehr bekannten Geschichte. Aber bevor ich in die Geschichte einsteige, will ich in die Person Jesu, zu Person Jesus noch was sagen. Wie wir wissen, er war in seiner Zeit ein Rabbi. Das bedeutet ein Lehrer. Nun, damals hatten sie nicht Unis oder Hochschule, wo man in einem Raum oder in einem Seminarraum Unterricht weitergibt, sondern Lehren bedeutete Alltag teilen. Der Lehrer lehrte seine Schülern, indem er sie seine Philosophie, seine Weltanschauung, seinem Lebensart beibringt. Es ist also nicht von ungefähr, dass am Anfang seines Dienstes eine der Sachen, die Jesus tut, ist, sich einen Kreis von Schülern auszusuchen. Und wenn wir im Kopf behalten, der war ein Lehrer, dann lesen wir Geschichte in der Bibel ein bisschen anders. Die sind in erster Linie da, um die Schüler zu zeigen, was der Lehrer sagt. Im Grunde genommen, alle diese Geschichten sind Lehre an den Schülern und deswegen haben wir auch diese Geschichte in der Bibel, denn die Schüler haben anderen gelehrt, was sie von den Meistern lehren sollten. Und die Geschichte heute ganz besonders ist eine Lehre an den Schülern von Jesus. Nun, Kirche ist der Ort, wo Schüler von Jesus aus verschiedenen Horizonten, aus verschiedenen Backgrounds, verschiedenen Herkünften sich treffen und immer wieder neu von ihm zu lernen. Und deswegen, wenn ich heute Morgen über einen Gott, der für uns sorgt, spricht, es geht eigentlich um eine neue Lektion unseres Herrn an uns, seine Schüler, über Versorgung. Wie funktioniert es und was hat es mit uns als Kirche zu tun? Und bevor ich im Thema einsteige, bitte, ich will, dass es für euch klar ist, ich bin nicht der Lehrende heute Morgen. Eigentlich sollte ich bei euch sitzen, um das weiterhin zu lernen, was ich versuchen werde zu erklären heute. Denn ich bin da auf dem Weg. Ich bin ein Bruder, der das auch versucht zu tun, was ich hier sehe. Die Geschichte, die wir lesen werden, ist eine Geschichte, wo Jesus Brot für 5000 Leute vermehrt und so für ihre Bedürfnisse sorgt. Und diese Geschichte wird uns 3 Sachen über Versorgung lehren heute. Es wird uns erstens etwas über den Bedarf nach der Versorgung Gottes erzählen. Zweitens, es wird uns etwas über die Mittel der göttlichen Versorgung was sagen. Und zuletzt wird es uns etwas über die Ziele der göttlichen Versorgung was sagen. Lass uns zusammen in den Text einsteigen. Ich lese vor aus der Neuen Genfer Übersetzung im Johannesevangelium Kapitel 6, die Versen 1 bis 15. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa, auch See von Tiberias genannt. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus: Wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete: Selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus: Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten und die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten, und füllten 12 Körbe damit. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als Nächste kommen würden und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Liebe Kirchengemeinde, eine Lektion über Versorgung. Das Erste, was Jesus hier zeigen möchte, ist der Bedarf nach Versorgung. Die Geschichte, die wir gerade gelesen haben, lesen wir auch in Matthäus und in Markus Evangelium. Und der Vorteil, den wir haben in diesen anderen Evangelien, ist, dass sie geben uns mehr Hintergründe zu dieser Geschichte. Erstmal, Markus erklärt uns, wie es überhaupt dazu kommt, dass Jesus an diesen Ort kommt. Und da haben wir zwei Ereignisse, die wichtig sind für uns. Denn Jesus ging nicht dort, um Menschen mit Brot zu ernähren. Jesus ging dort, weil er kurz davor erfahren hatte, dass Johannes der Täufer hingerichtet worden ist vom König Herodes. Und damals war Israel in 4 Reichen untergeteilt. Und eigentlich, was hier passiert ist, wir sehen, dass Jesus, der zu der Hinrichtung von Johannes der Täufer noch im Reich von den Herodes sich befand, er bewegt sich über den See Tiberias, um in einem anderen Gebiet zu gehen. Jesus, in anderen Worten, rennt um sein Leben hier, in dieser Situation. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass kurz davor, er hatte so viele Leute geheilt, so vielen Menschen gedient, dass er müde war und er wollte sich zurückziehen, um zur Ruhe zu kommen. Deswegen ging er auf den Berg. Er geht eigentlich weg und alles, was er will, ist Probleme vermeiden und Kräfte sammeln. Ein anderes Ereignis, das wir wissen, ist, dass das ist kurz nachdem 70 seiner Jünger, die er ausgesandt hat in dem ganzen Reich, zurückgekommen waren aus ihren Reisen, sich ihm berichtet hatte, was passiert ist, und er sagte zu seinen Jüngern, komm, lass uns an einem einsamen Ort gehen, damit ihr euch erholen könnt von diesem harten Tag. Darum, die Intention von Jesus eigentlich hier ist, auf den Berg zu gehen, allein zu sein, so wie ich heute Abend im ICE, und zur Ruhe zu kommen. Und dann kommen Leute da. Nun, Johannes sagt uns, diese Leute kamen, weil sie hatten gesehen, dass Jesus Kranken geheilt hatten. Das ist das zweite Mal, dass Johannes uns das sagt in seinem Brief. Davor hat uns das Johannes gesagt, und es war nicht positiv gemeint. Gemeint war, sie kamen nicht, um die Lehre von Jesus zu hören, sondern sie kommen, weil sie krank sind und Heilung brauchen. Und dann gehen sie weiter. Sie kommen, um das zu bekommen, was Jesus zu schenken hat. Und ich stelle mir direkt dann die Frage, Jesus, du wolltest dich doch erholen. Und hier sind Leute, die kommen, und du weißt, die sind nicht wirklich an dich und deine Lehre interessiert. Warum machst du das überhaupt? Warum unterbrichst du deine Pause für Leute, die eigentlich nicht so viel Interesse an dich haben? Bevor wir uns die Antwort anschauen, was Matthäus uns dazu sagt, ich denke, wir müssen vielleicht einen Sprung in die Gegenwart kommen. Wie wäre Kirche sonst, wenn Jesus die Tür zumachen würde? Wenn wir Interesse haben an dem, was er tun würde, und nicht so sehr an ihm. Ist es nicht so, vielleicht nicht in Obersthausen, aber bei mir ist es oft so, dass mein Glaubensleben doch viel mehr bewegt wird durch das, was ich ermangle in einer Zeit. Intensiver beten, wenn ich nicht das habe, was ich haben möchte, Stichwort Auto. Oder vielleicht nicht beten, weil ich vielleicht enttäuscht bin, dass ich es eben nicht habe, wie ich es haben wollen würde. Meine Bedürfnisse, meine materielle und emotionale Bedürfnisse sind oft der Grund, warum ich zum Gottesdienst komme, warum ich zum Gebet komme, warum ich in die Bibel lese. Oft lese ich nicht, weil ich hören möchte, was Jesus sagt, sondern weil ich die Lösung zu meinem Problem haben möchte. So funktioniert manchmal Glaube bei mir. Nicht so sehr anders als diese Leute, die um Jesus herum waren. Deswegen bin ich dankbar, dass Jesus auf sie zuhört, denn es bedeutet, er könnte auf mich auch zuhören. Er könnte mich auch zuhören. Aber der zweite Punkt, was Matthäus sagt, eigentlich ist das, Jesus erbarmte sich, sagt er. Er sah sie an und er erbarmte sich. Nun, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dieses Erbarmen ist nicht Mitleid haben. Eigentlich, was das Wort, was wir hier im Griechischen haben, bedeutet so viel wie, sein Herz wurde bewegt von dem, was passierte, von ihren Bedürfnissen. Das Herz in der Bibel steht nicht für die Emotionen wie bei uns, sondern das Herz steht immer in der Bibel für die ganze Person. Für das unsichtbare Kern unserer Persönlichkeit. Das bedeutet, Jesus wurde in seinem ganzen Wesen, in seinen Gefühlen, in seinem Denken, in seinem Geist, er wurde bewegt in seinem ganzen Wesen von dem, was er sah. Warum? Weil in diesen Bedürfnissen, er sah nicht nur materielle Bedürfnisse, er konnte auch darin emotionale Bedürfnisse sehen und geistliche Bedürfnisse sehen. Ich glaube, eine der Sachen, die Jesus seine Jünger beibringt, ist, dass alle diese Bedürfnisse, die wir haben, können wir lernen, ganzheitlicher zu betrachten. Manchmal, es geht nicht um die Spitze des Eisbergs, sondern um das, was unter dem Eisberg steckt. Und das konnte Jesus sehen. Und Jesus wusste die Art und Weise, wie er an die geistlichen Bedürfnisse der Menschheit kommen kann, war mit dem spürbaren materiellen Bedürfnisse anzufangen. Wenn er die geistlichen Bedürfnisse dieser Menschen ernst nimmt und sie aber ganzheitlich betrachtet, dann muss er auch die emotionale Bedürfnisse ernst nehmen. Und er muss auch die materielle Bedürfnisse ernst nehmen. Denn das eine ohne das andere würde nicht funktionieren. Liebe Gemeinde, es ist ein Gott, der für uns sorgt. Und wenn er für uns so sorgen möchte, wie viel mehr für die Menschen um uns herum? Wenn Jesus für Menschen in Obertshausen sorgen will, dann wird er ganz bestimmt mit ihrer spürbaren, materiellen, emotionalen Bedürfnis anfangen. Und das heißt für uns, wir haben keine andere Wahl, als zu lernen, diese Bedürfnisse auch wahrzunehmen und zu begegnen. Weil sonst kommen wir niemals zu den geistlichen Bedürfnissen, die dahinter stecken. Was brauchen sie, Leute, um uns herum? Und was brauchen wir selber? Was steckt hinter meinem Bedürfnis? Es stimmt, was immer die Pietisten liebten zu sagen. Die Kirche ist wahrhaftig ein Krankenhaus für Sünder, in dem jeder von uns in irgendeiner Weise eine Krankheit trägt und Heilung sucht, ob es geistlich, emotional oder materiell ist. Irgendwo sind wir alle hier, weil irgendwo brauchen wir was. Das ist das Schöne an unserem Krankenhaus, weil es ein Krankenhaus für jeden. Wenn Jesus es klar gemacht hat, muss er darüber reden, wie er diese Bedürfnisse dann stillen möchte. Und hier kommt eigentlich der Kern der Lektion für die Jünger. Wir haben gelesen, was er sagt. Jesus dreht sich zu Philippus und stellt ihm die Frage, diese Leute werden Hunger haben. Wohlgemerkt, die Leute haben nicht gesagt, sie haben Hunger. Das weiß schon Jesus schon im Voraus. Irgendwann, es ist logisch, dass sie hungrig sein werden. Und er redet mit Philippus darüber, wie werden wir das machen? Das Interessante ist, dass wir haben das gelesen. Johannes sagt uns, er sagte es nicht, weil er eine Antwort von Philippus haben wollte. Er wusste schon, was er tun würde. Er wollte nur Philippus was beibringen. Er wollte uns nur was beibringen dadurch. Und was tat Philippus? Philippus schaute, was er hatte, was sie hatten. Und er merkte, okay, sie haben ungefähr Essensgeld, diese 200 Denar, das war ungefähr Essensgeld für eine Familie, für das, was eine Familie ein ganzes Jahr essen würde. Und damit war klar, mit dem Ration, mit der Versorgung für eine Familie können wir jetzt nicht für 5000 Männer plus, was noch dazu ist, sorgen. Philippus dreht sich wahrscheinlich mit den anderen Jüngern, denn wir sehen, dass später Andreas, der nicht angesprochen wurde, kommt irgendwann zu Jesus und sagt, es gibt noch einen jungen Mann, der zwei Brote, aber auch damit können wir nichts anfangen. Dann sagt Jesus, bring das Ganze und er dankte. Ich weiß nicht, ob wir die Lektion und die Mittel der Versorgung hier sehen. Die Jünger tendieren, nach unten zu schauen. Sie tendieren dazu, auf ihre Ressourcen zu schauen. Wie werden wir für die Bedürfnisse dieser Menschen sorgen? Und das, ihr Reflex ist, was haben wir? Was können wir? Was ist uns vorhanden? Wie viel Budgets haben wir? Was sind unsere Begabungen? Oh, nicht so viel. Wir schaffen es nicht. Wie können wir überhaupt Leute hier in Obertshausen helfen? Wir kommen selber nicht mal klar mit dem, was wir haben. Wie können wir diese ganzen Nachbarn helfen? Wir kommen nicht mal klar mit dem, mit uns selbst. Jesus, es gibt nicht viel übrig, womit wir da helfen würden. Wisst ihr, was Jesus tut? Er schaut nach oben. Er schaut nach oben und er segnet. Denn die Lösung besteht nicht darin, nach unten zu schauen, sondern nach oben zu schauen. Jesus sagt, wenn wir die Lektion der Versorgung für uns oder für anderen lernen, müssen wir die Abhängigkeit zu ihm neu entdecken. Wieder den Blick nach oben. Diesen Blick, der von Gott kommt, denn er wird es sowieso machen. Ich weiß nicht, oder ihr seid bestimmt mit Georg Müller vertraut und von seinem Dienst damals in Bristol, seinem Waisenhaus, das er baute, wirklich auf Basis von Glauben und Gebet. Und Georg Müller hat ein Tagesbuch geschrieben von seiner Gebet und Gebetserhöhung. Und zu diesem Tagesbuch hat er ein Vorwort. Und das ist sehr interessant, was in diesem Vorwort steckt. Denn er erklärt, was ihn bewegt hat, diesen Waisenhaus zu starten. Und er sagt, als Pfarrer im Gespräch mit vielen Leuten in seiner Gemeinde, er merkte, dass es war immer schwieriger für die Menschen damals, die Prinzipien von Gottes Wort und vom Gebet in ihrem Alltag zu integrieren, in ihrem Geschäft zu integrieren. Die Leute hatten immer wieder das Gefühl, wenn wir uns wirklich nur auf das verlassen, was Gott sagt, können wir kein erfolgreiches Geschäft führen. Wenn wir uns nur darauf verlassen, dass Gott im Gebet handeln wird, wir können nicht so viel bewegen. Und das ist der Feedback, das er immer wieder als Pfarrer hatte. Und er sagt, das hat ihm aber bewegt, weil er glaubte, es ist immer noch derselbe Gott, der treu ist zu seinem Wort. Derselbe Gott, der auf Gebete antwortet. Derselbe Gott, der viel mehr vermag als das, was wir tun können und uns vorstellen können. Und er sagte, Georg Müller, du kannst es einfach nicht jeden Sonntag predigen, weil das verändert nicht. Du musst es selber tun. Du musst es selber vorleben. Und er sagt, er hat dann angefangen, dieses Waisenhaus zu gründen und zu sagen, es ist möglich, in Abhängigkeit mit Gott etwas zu verändern. Es ist möglich, aufgrund von Glauben, Gottes Wort und Gebet Veränderung zu sehen. Denn Gott ist immer noch derselbe. Ich glaube, und das ist, was für mich gilt auch, die Tragödie für sowas wie Georg, für jemanden wie Georg Müller, ist, dass für mich ist er sowas wie ein Glaubensheld und ich habe Bücher von ihm und sie stehen im Regal. Er hat es zwar gemacht, aber das hat nicht unbedingt das bewegt, was ich bin, sondern ich habe ein Statue für Georg Müller, ich ehre ihn und ich halte ihn hoch. Und ich sage mir, es wird nur ein Georg Müller in dieser Welt geben und das bin ich nicht. So, wenn Georg Müller das gemacht hat, dann brauche ich es nicht tun, weil wir schon Georg Müller haben. Jesus lehrt eine andere Lektion hier. Er will uns ermutigen, in kleinen, in mittleren, in großen, den Blick nach oben zu entdecken. Es gibt Kraft in der Abhängigkeit zu Gott. Und liebe Gemeinde, wir sind deswegen niemals hoffnungslos. Es gibt Kraft bei uns selbst, wenn wir nach oben schauen. Es gibt Kraft und Hoffnung für die Menschen um uns herum, wenn wir nach oben schauen. Drittes Punkt in die Lektion von heute Morgen, das Ziel der Versorgung. Wir sehen hier am Ende, es war genug Brot da. Es gab viel übrig und das Volk irgendwann erkennt, da ist ein Wunder passiert. Und sie kommen zu dem richtigen Schluss. Sie sagen, dieser Mann ist der Prophet, ist wahrhaftig der Prophet, der kommen sollte. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Dieser Prophet, der kommen sollte, diese Aussage kam von Mose. Viel, viel früher. Er hatte das Volk gesagt, es wird ein Prophet kommen noch. Und auf ihn sollt ihr hören. Der so sein wird wie ich. Auf ihn sollt ihr hören. Dieses Volk erkennt also, da ist der Prophet. Der ist der, der uns so wie Mose uns früher geführt hat. Er wird uns im neuen Land führen. Den sollten wir folgen. Aber, wenn er ein Prophet ist, dann wird er uns zu Gott und auf Gottes Wege führen. Aber wir wissen auch wohl aus unserer Geschichte, das bedeutet nicht, dass er uns immer Brot geben wird. Und dann denken sie an einen anderen Plan. Er soll lieber unser König sein. Und Jesus erkannt, die wollen ihn sogar mit Gewalt zum König machen. Nicht mehr zum Prophet, sondern zum König. Weil als König wäre er in der Pflicht, ihre Bedürfnisse immer zu sichern. Das ist die Aufgabe des Königs. Nein, danke, Prophet, das wollen wir nicht wirklich, sondern tu das, was du heute getan hast, immer wieder. Als Jesus das erkannt, verschwindet er. Er verschwindet. Warum? Und das lehrt er viel später, eigentlich das ganze Kapitel danach. Wenn ich ein Retter bin, der immer wieder für eure materiellen und emotionalen Bedürfnisse sorgt, dann werdet ihr immer wieder hungrig sein, sagt er. Der, der von diesem Brot isst, wird immer wieder hungrig sein, sagt er. Ich bin aber das Brot des Lebens. Der von dem isst, was ich zu geben habe, wird nie mehr hungrig sein. Erinnert euch an, was ich am Anfang gesagt habe. Hinter diesen Bedürfnissen sah Jesus mehr. Er sah bis in den geistlichen Bedürfnisse hinein. Und sein Ziel war nicht, bei den emotionalen und den materiellen Bedürfnissen der Menschen zu kommen. Er wollte die geistlichen Bedürfnisse stillen. Wenn wir davon sprechen, dass Gott für uns sorgt, es bedeutet, dass er uns das ewige Brot geben möchte, der unsere Sehnsüchte stillt, unsere geistlichen Bedürfnisse stillt. Es gibt etwas, was Gott für uns hat und wo Versorgung für uns neu definiert werden muss. Denn Versorgung, wenn wir das richtig verstehen, bedeutet nicht mehr, unsere Mangel, unsere materiellen und emotionalen Mangel zu füllen. Es bedeutet, erfüllt zu sein, trotz Mangel. Es bedeutet, Friede zu haben, trotz Stress um mich herum. Es bedeutet, Zufriedenheit zu haben, trotz ein Konto, der nicht immer das anzeigt, was ich möchte. Jesus sagt, wer von diesem ewiges Brot isst, wer das entdeckt, wird nie mehr hungrig sein, denn er wird nicht mehr bestimmt sein von den materiellen und emotionalen Bedürfnissen. Es für ihn ist wirklich gesorgt. Und er zeigt selber den Weg. Er geht auf den Berg, er sagt, um bei sich allein zu sein. Eigentlich nicht ganz allein, sondern um das zu tun, was er eigentlich am Anfang der Geschichte wollte. Bei Gott zu sein. Denn diese Gemeinschaft zu Gott, die Jesus bewegt als das Brot des Lebens, ist die ewige Nahrung, die wir brauchen. Ja, Gott möchte für uns sorgen. Es bedeutet aber, dass das Auto, was ich von dem Zimmermann hatte, habe ich nicht mehr. Die Wohnung, die mal meine Traumwohnung war, ist irgendwann zu klein geworden. Das Gehalt, was ich irgendwann anstreben wollte, naja, reicht mit 4 Kindern und darunter 2 Söhne nicht mehr. Die essen viel mehr, als was ich geplant hatte. Es bedeutet, was auch immer ich erreiche, wird nie genug sein. Genugtuung muss ich woanders finden. In diesem ewigen Wort Gottes. Und ich weiß, es klingt so fern von unserer Welt und realitätsfremd. Aber ich stelle mir die Frage, ob es manchmal nicht auch damit hängt, dass unser Glaube zu materialistisch geworden ist. Ich will uns verlassen mit ein paar Worten aus einem Gedicht von Paul Gerhardt. Und diese Worte will ich dir gern zum Nachdenken geben. Im 17. Jahrhundert der Kirchendichter dichtete folgende Worte. In der Welt ist alles nichtig. Nichts ist, das nicht kraftlos wäre. Habe ich Hoheit, die ist flüchtig. Habe ich Reichtum, was ist es mehr als ein Stücklein armer Erde? Habe ich Lust, was ist sie wert? Was ist es, das mich heute erfreut, das mich morgen nicht gereut? Aller Trost und alle Freude ruht in dir, Herr Jesus Christus. Gottes Segen euch.